Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Toby Romeo, Felice, and Manny the caretaker. This is DJ Biggie.
Got them again.
Aufstehen.
Yeah. Manny, das Murmeltier, ist auch munter.
Hey, also, ist schön, euch zu sehen. Das, es ist normalerweise so, dass ich immer anfange nach dem Intro, gell? Aber heute war ich zu langsam.
Ja. Woran das wohl liegt?
Wenn du angeschossen hast, so schön.
Wirklich? Ja? Angeschossen?
Ja, angeschossen.
Was ist er? Was du, wo ist er? Was tut er? Was macht er?
Ich habe schon befürchtet, dass der Tobi in China verweilt und der Felice laut eigenen Aussagen den besten Gig des Jahres gespielt hat und wir reden nur über das Oktoberfest.
So hast du es gedacht, ja.
Ja.
So hast du es gedacht.
Diese Chance ist ziemlich groß heute. Ja. Nein, ich bin in München, sitze im Hotelzimmer, habe nach wie vor meine Lederhose an.
Zeig her.
Das liegt daran, dass das Nixen gerade stattfindet.
Aha. Oder
stattgefunden hat, sagen wir so.
Mhm.
Gone.
Hört sie ihn noch?
Nein.
Okay.
Kabel ausgesteckt.
Hallo. Hey, hört sie mich?
Ja, jetzt ja, wieder.
Okay, naja. Also ihr seht, ich bin super professionell equipped. Ich hätte, ja, Achtung, ich hätte im Herrschaftszeiten, sagt euch das was?
Herrschaftszeiten?
Es ist ein Lokal in München. Da gibt es ein Podcast-Studio, da hätte ich aufnehmen können heute. Aber bis 12 ist da nichts frei und weil ihr jetzt keine Zeit gehabt habt, habe ich jetzt so einen Logitech-Kopfhörer, den im Hotel wahrscheinlich die Reservierungsabteilung benutzt. Den haben wir bei der Reception gecheckt.
Ich finde, du schaust aus wie so ein Pilot irgendwie. So Piloten-Vibes heißt.
Kannst du es mal ganz nah zum Mund halten und sagen,
this is your captain speaking.
Geil.
Hat
das jetzt wirklich so geklungen?
Ja, du Anzahl.
Cabin Crew. So, jetzt sagt's, was soll ich sagen? Jetzt könnte ich alles wünschen, was der Kapitän sagt.
Kannst du sagen, da rechts unten sieht man das Electric Love Festival. Es wird von sehr vielen Besuchern besucht und findet jedes Jahr zur selben Zeit statt.
Liebe Fluggäste, rechts unten sehen wir das Electric Love Festival. Ich melde mich kurz aus der Kabine. Der Salzburgring jedes Jahr ein unfassbar tolles Festival. Dort spielen die schönsten DJs, Smashy Disco und Toby Romeo. Weiterhin guten Flug und erwartet tolles Wetter in Salzburg. Ich wünsche alles Gute.
Ich sterbe, Alter.
Also, du solltest TikToks machen, wo du einfach Requests nimmst, die genau so ansagen einfach.
Ja. Also, was wir jetzt wissen über das Oktoberfest, das kann ich dann im Schnelldurchlauf präsentieren. Ansonsten würde ich, ja, würde ich bitten, dass ihr durch den durch diese eloquente Stunde führt. Genau.
Ja, ich würde gerne reinstarten. Ja. Für was braucht man Regenschirme zum Oktoberfest? Oh,
es ist wirklich schwierig für mich, das jetzt irgendwie amoralisch, irgendwie, es ist in so vielen, es ist aus so vielen Blickwinkeln so falsch, das, was man da macht, es ist einfach irgendwie auch nicht in Ordnung, finde ich. Das meine ich jetzt ganz, ganz im Ernst, gar nicht so jetzt sarkastisch. Naja, also, die haben halt auch dieses Game des Geld aus der Tasche ziehens. Das klingt jetzt ein bisschen wüder. Naja, es ist nicht Geld aus der Tasche ziehen, man macht das eh schon irgendwie danach freiwillig, aber die haben das ausgespült, definitiv. Du kommst da zu so einem Tisch hin und wie du sagst, Felice, dann hängen da schon mal Regenschirme. Und natürlich, jeder stellt die Frage, wozu sind die da? Und wenn sie da dann erklären, wozu die da sind, möchtest du das natürlich rausfinden, wie das dann ist, wenn du das brauchst. Und ich meine, die Auflösung, wozu sie da sind, ist ja, wenn man dann so Großflaschen bestellt, wo es raus sprudelt, wird dann damit gespritzt. Und dass man halt nicht nass wird, sind diese Regenschirme da.
Die Legende besagt, dass man die Regenschirme sogar kaufen muss, dass man nicht nass wird. Stimmt das? Oder ist das Urban Legend?
Ja, ich kann euch sagen, die muss man kaufen. Also der Jürgen Kornmüller, unser Finanzminister, der hat aus zwei Gründen halt Kopfweh. Erstens wegen dem Kopfweh. Und zweitens aber sicher auch ein bisschen wegen der Rechnung. Ja, also wir haben einen Betriebsausflug gemacht, einmal im Jahr. Nixon kommt, glaube ich, aus dem Skandinavischen, bedeutet nichts tun ohne schlechten Gewissen. Der Tobi in den Zeiten, wo er nur auf unserer Payroll gestanden hat, hat da auch schon teilgenommen, damals in Maria Alm.
Sowas von teilgenommen.
Der hat aber richtig teilgenommen. Und heuer haben wir das am Oktoberfest gemacht. Also wir sind ja eigentlich quasi nur dabei. Der gestrige Abend war aber schon genug für mich.
Wie lange bleibt ihr?
Mehrere Tage. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Jetzt gibt es nur dreierlei Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Also zuerst wird gebruncht jetzt dann ab 11, da freue ich mich schon drauf. Dann gibt es so für die Geschäftigen das Deutsche Museum. Mhm. Für die, die noch gehört haben, noch gestern Shopping. Und Variante 3 ist Hannes Schnappinger, Stage Production, zeigt die bayerischen Biergärten her und führt.
Alter! Geil. Ja. Da bin ich, also Museum und Dings, aber von bärtigen Bayern eine OG-Führung kriegen, das ist
Premium.
Premium
Entertainment.
Ja. Ja, und ich habe den gestrigen Abend so ein bisschen in der Betreuung als Onkel verbracht. Auf der anderen Seite war ich dann auch wieder sehr gespannt, wie das dann wird, wenn man so einen Regenschirm braucht. Ich habe sehr viel Rikscha-Fahrer viel Geld gegeben dafür, dass sie angeschossene Kolleginnen und Kollegen heil ins Hotel bringen. Die haben dann immer von einer extra Betreuungspauschale gesprochen, die notwendig wird. Weil wenn das eine oder andere mal einer aus dem Rikscha-Ding da rausfällt, dann kostet es Zeit und somit auch Geld. Ja, ich weiß auch nicht. Aber mit so sauteuren Dingen herumzuspritzen ist eigentlich sowas von verkehrt. Es ist wirklich eigentlich so falsch, oder?
Aber ein bisschen geil wahrscheinlich auch, oder?
Ja, es ist schon lustig, aber man darf rein theoretisch nicht drüber nachdenken.
Ja. Nein, es ist. Was ich mir dann auch nochmal überlegt habe und auch heute schon besprochen habe mit dem Jürgen, diese großen Flaschen da, die haben ein Volumen von 6 Liter oder sowas und die sind ja auch völlig verkehrt zum Trinken, oder? Dieses Handling von so einer Flasche, ich meine, Allah, du kannst ja dann nicht einmal einschenken, so dass das fein ins Glas kommt, sondern da schwappt ja immer irgendwas herum und so.
Ja, da kann ich da Insights geben, also das Einschenken wird schon auch funktionieren, aber ich sage mal so, die Kellner wissen schon, wie es nur mehr von dem Shampoos brauchen, als wie in das Glas reingeht. Mhm. Ja, da habe ich sehr
direkt. Ist da Kalkül dabei, glaubst du?
Ja, ich sag mal so, ja.
Ist das dein erstes Oktoberfest, Manni?
Ja.
Okay, würdest du jetzt sagen, dass
nein.
Das
ja ausgeschlossen okay.
Frage beantwortet.
Da warst du ja schon dort?
Nein, ich noch nie.
Ja, aus Gründen. Ich nicht aus moralischen Gründen, da will ich knallhart vorbeisehen. Ich halte die Menschen nicht aus.
Naja, also aus moralischen Gründen kann man, moralisch gesehen ist per se das Oktoberfest jetzt nicht schlimm. Ich finde nur, dass man halt einfach so viel Geld ausgibt für was, wo man dann ein bisschen herumspritzt damit. Und
was kostet ein Bier aktuell?
Keine Ahnung. Glaube ich 15 Euro oder 16, irgendwie so in die Richtung. Also ein Liter halt, ja.
Naja, aber wir machen uns ja da lustig drüber oder besprechen da das Maß Bier, dass das 16 Euro kostet. In Ibiza zahlst für ein sogenanntes Seital 16 Euro. Also.
Ja, was ist halt Ibiza?
Ist aber die Musik auch andere.
Das stimmt, ja.
Hast du ein paar Banger gehört?
Ja. You got the love.
Das ist der Oktoberfest-Song des Jahres.
Es ist nichts von Gigi D'Agostino. Nein, ich glaube, es ist völlig losgelöst. Habe ich gestern schon ein oder andere Mal vernommen. Ja, du, Springfield ist ja eigentlich nur Fake, Tobi, gell? Da, wo es wirklich Katzen und Hunde essen, da warst du.
Da war ich, Alter, da war ich sowas von.
Der Überleitungskönig zu schlagen.
Ihr könnt zurück applaudieren.
Ja, das ist eigentlich muss man kurz. Das ist ganz, 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 komm, ganz Alter. Unteres Tennis.
Aber ja, da war ich tatsächlich. 3 Shows gespielt in China: Peking, Wuhan und Shanghai. Und ich sage mal so, es war ein kulinarisches Erlebnis, tatsächlich.
Hast du wirklich Hunde gegessen? Oder?
Hast du die Flitzekacke mitgenommen?
Ich muss sagen, ich bin generell bin ich ein sehr picky Eater, würde ich behaupten.
Nur Labrador.
Genau. Nein, aber ich habe mich sehr zurückgehalten. Ich habe mich fast schon schlecht gefühlt, dass ich in so einem Land nur Instant-Nudeln aus dem 7-Eleven esse.
Aber was ist das? Weil du Angst hast.
Ja, ja, ich hab tatsächlich Angst gehabt, dass ich nicht, dass jetzt irgendwo ein Hund drin ist oder sowas, unwissentlich, sondern eher einfach, dass mich ausrammt, bevor ich die erste Show gespielt habe. Das ist ja glücklicherweise nicht passiert. Ich hab's geschafft. Wer es nicht geschafft hat, ist der Luca, mein Tourmanager. Der hat sich nämlich kulinarisch ausgetobt.
Das überrascht mich, das kein bisschen. Also ja, nicht
ein bisschen. Liegt auf der Hand. Also da ich fahre nicht aus China zurück, ohne dass ich das nicht probiert habe.
Ja, was war das?
Ja, so Schweinshaxen, aber nicht, also nicht so was Stötzen oder sowas, sondern Schweinshaxen.
Fuß
von einem Schwein.
Huf. Ja, gedünsteter genau. Huf. Gehobelter, gedünsteter Huf. It's a speciality. You need to try.
Der Huf. Nein, und sonst, also die Shows, ich war echt positiv überrascht, weil man hört ja eigentlich aus China immer nur so ein bisschen so, ja, die haben halt irgendwie Bottle Clubs und keiner tanzt, sondern es geht halt nur irgendwie um Loungen und irgendwie Flaschen.
Nein, da war ich gestern.
Ja. Nein, ich war echt positiv überrascht über die Stimmung und so und die Energy von den Leuten. Also wirklich, waren drei extrem geile Shows, würde ich sofort so wieder machen. Ich kann mich erinnern, ich habe letztes Jahr, oder war es vor zwei Jahren, auch schon ein Angebot gehabt auf einer China-Tournee. Die habe ich ein bisschen aus Respekt gegenüber vom Land nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, man muss dazu sagen, da war auch gerade noch Corona und das hätte bedeutet, wir hätten bei der Einreise damals einen 14-tägigen Lockdown gehabt quasi, hätten uns nicht aus dem Hotelzimmer aus bewegen dürfen. Das hat dann natürlich auch ein bisschen mit reingespült. Aber ich finde es brutal, wie viele Vorurteile irgendwie man über so ein Land hat. Und wenn man dann dort ist, ist es eigentlich gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat.
Mhm. Was so. Wären denn da deine Vorurteile China gegenüber?
Ich habe jetzt nicht so, naja, man hört ja schon überall so Überwachung statt, das ist es auch zu 100%. Aber das gibt einen als Tourist, habe ich gefunden, extreme Sicherheit. Weil es sind überall Kameras und ich habe ganz genau gewusst, hey, okay, wenn irgendwas passiert, die finden den Typen innerhalb von wahrscheinlich 2 Millisekunden. Genau. Na voll. Super Sicherheit.
Der Tobi. Ist mir schon völlig klar, dass er nur von einem Typen umgebracht wird und dass nie eine Frau sich an ihm vergeht.
Ja. Du, nein, ich glaube, er hat einen Luca gemeint, der verloren geht.
Ja,
der wieder gefunden wird.
Also.
Ich glaube, da ist nicht um die Bedrohung gegangen.
Bahnradin.
Du freist ohne ihn ab, ein Jahr später kommst du wieder auf Tour. Plötzlich ist er ausgebildeter Ninja, er lebt in der Kanalisation, hast jetzt Luca Tello und ist komplett, komplett integriert, spricht kein Deutsch mehr.
Napoli, aber wie gesagt, echt ein cooles Erlebnis gewesen, würde ich genau 1:1 so wieder machen. Und kann ja jedem empfehlen. Also das Land sich mal anzuschauen, wenn man die Möglichkeit hat und vor allem mal Bock dazu hat.
Ja, du hast ja kulturell, wie wir gehört haben, total darauf einlassen. Instant Nudeln. Und sie haben nur Gedanken gemacht, wie schnell wir deinen Mörder finden.
Aber das mit Essen ist aber alles Einzige, was ich sage. Das persönlich, das mich jetzt nicht so kriegt.
Ja, muss ich aber sagen, verstehe ich. Weil wenn du am Pult stehst und nicht nur der Bass in deinem Arsch vibriert, dann ist es wahrscheinlich problematisch. Ja.
Also begünstigt es, dass man sich anscheißt.
Mit Sicherheit, da hat der braune Ton dann die Wirklichkeit erreicht.
Hey, apropos.
Apropos Scheißen werden
wir auch. Apropos Scheißen. Ja, es ist eine Scheiß-Story. Und zwar gibt es einen Wettbewerb in der Schweiz.
Fuck.
In Briesgegler.
Ja, Briesgegler, ja.
Briesgegler, im Kanton Schwyz.
Da weit kacken oder was?
Nein, besser.
Na, nicht weit kacken, sondern die Regeln sind einfach. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält 5 Minuten, um das Geschäft zu verrichten und dann wird gewogen. Und wer am meisten scheißt, gewinnt.
Was? Das gibt's ja nicht.
Betrügen geht nicht. Es wird kontrolliert, ob jemand erschwerende, unnatürliche Bestandteile in den Code schmuggelt. Gewinnen kann neben fragwürdiger Ehre, kann man auch eine Kuhglocke gewinnen. Hast du von dem schon gehört, Felice?
Ich habe von dem schon gehört, weil wir generell, ich beschäftige mich gerade tatsächlich ein bisschen mit der Schweizer Kultur und die haben da echt ein paar Schmankerl, muss ich sagen. Die haben auch unter anderem, also man, das ist schon top-notch, aber die haben auch das Wettschnupfen, haben die auch. Weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, aber da hast du 2 Minuten Zeit, dir so viel Schnupftabak in die Nasen zu pressen, nur Menschen möglich. Und da gibt es aber ein paar Spezialregeln. Also du darfst wenn's da, die haben alle einen Schnauzer, wenn du einen Schnauzer hast, das was der Dreck, der im Schnauzer hängen bleibt, zählt auch. Und du darfst einen langen Fingernagel haben, mit dem die das einschieben. Was da drunter ist, das, okay, das gilt auch noch. Ja, also, ich würde sagen mal so, die Berge haben schon einen Grund zwischen uns. Mhm. So.
Ja.
Total. Und du hast überlegt, da mitzumachen für die Jen, oder?
Tatsächlich, ich habe mir auch schon, ich bin auch schon im Training, habe da schon Schnupftabak besorgt. Jungs, da bin ich dabei. Beim Scheißen müssen wir halt dann, Tobi, erst wenn du aus China wieder zurück bist nächstes Jahr, dass du da in Übung bist.
Ich weiß nicht, ob das so viel wiegt, wenn das flüssig ist.
Ja, gerade dann.
Ja, wird das schwerer, ja. Würdest du sagen?
Ja, sicher. Okay. Also, ja, obwohl, es kommt drauf an, was er ist. Das müssen wir mathematisch probieren. Ausrechnen, ja. Da werden wir die bärtigen Bayern oder wer immer für Statik zuständig ist beim Electric Love, werden wir mal kurz fragen, wie da die beste Taktik ist.
Ernsthaft? Du möchtest jetzt einen Statiker fragen?
Ja, klar. Die kennen sich doch mit Volumen.
Oder?
Ja, die kennen sich doch mit Volumen und wie soll ich sagen, Masse und solche Sachen kennen sie die doch aus, oder?
Die kennen sie da aus, auf
jeden Fall. Ja, sag ich ja. Also du musst einfach kreativ think outside the box.
Was nur zu erwähnen ist, zu diesem Wettbewerb, da sitzt dann jemand vor seiner Plexiglasscheibe, also der sitzt da in der Kommandozentrale, nenne ich es jetzt einfach einmal, und dann fällt es da so auf, also man sieht es dann auch. Und also ich bin wirklich hin und weg, also ich kann euch auch den Link dann droppen,
gern,
überhaupt
kein
Thema, könnt ihr euch dann anschauen.
Mhm. Gibt es da Videos von diesem Wettbewerb?
Da gibt es Videos.
Gibt es einen Livestream? Also du hast mehrere Kamerapositionen.
Recording.
Stell dir das vor. Stell dir das vor. Es wird live übertragen auf Sky.
Eine nur ins Gesicht.
Und ich als derjenige, der sich öfter mal ankackt, darf dann als Experte mitkommentieren.
Viele Jahre Kacke. Du kannst
dich bewerben als Juror.
Ja.
Ja. Ja, es ist angerichtet. Es geht los, so ist es. Naja, also Tobi, ich habe schon noch ein paar Fragen. Was macht man in Wuhan da so? Also hast du dann auch wirklich die Kultur genossen neben den Shows?
Wenig.
Warst du im Corona-Museum oder was hast du da?
Nein, wenig tatsächlich. Also wir haben wenig Zeit gehabt. Wir haben nur am Anfang vor der ersten Show 2 Tage in Shanghai verbracht. Und genau, und haben da ein bisschen auf eigene Faust jetzt nicht so die klassischen Touristenstops abgeklappert, sondern sind einfach losgegangen aus dem Hotel raus und einfach herumspaziert, stundenlang in der Stadt. Genau, und in Wuhan und Peking habe ich eigentlich relativ wenig gesehen, weil unsere Flüge immer circa mittags gegangen sind. Dann sind wir erst so im frühen, späten Nachmittag angekommen und haben dann keine Zeit mehr gehabt, eigentlich irgendwas anzuschauen vor der Show.
Das ist aber schade irgendwie, gell? Das ist
eigentlich schade, ja.
Oft einmal so für so, die DJs reden gern cool darüber, wie viel sie unterwegs sind, für so ein bisschen ein Kokettieren mit diesem, ich bin so cool, zu cool für diese Welt empfunden, dieses, ja, ich habe nichts gesehen und außer dem Flughafen und so, aber es geht sie wirklich nicht aus.
Nein, es geht einfach nicht, ne? Das stimmt. Okay. Also nee. Jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich gewusst, dass ich mich so wohlfühle in China, hätte ich vielleicht noch Wochen dran gehängt. Einfach um solche Sachen zum Anschauen. Aber ja, wir wollten dadurch, dass keiner gewusst hat, okay, wie ist dieses Land jetzt wirklich, wollen wir da wirklich lange Zeit verbringen, haben wir einen relativ knappen Flug dann auch wieder zurückgebucht und sind eigentlich direkt nach die 3 Shows wieder zurückgeflogen.
Was interessant ist, auf der ADE hört man dann immer von jedem Agenten, dass die chinesische elektronische Szene so am Wachsen ist und die eigentlich da meistens nur nach den DJ Mac Top 100 buchen. Also dafür sind die noch voll relevant.
Das finde ich, hat sie, also das war mein Empfinden, das, wie man sich vorstellt, dass die immer noch, weil das sagt man ja auch so irgendwie, dass die musikalisch so ein bisschen in 2014 noch leben und irgendwie dieses Big Room Zeug irgendwie extrem feiern, habe ich gar nicht so empfunden. Also ich muss sagen, auch die Resident DJs, die vor mir in die Clubs gespielt haben und so, haben echt coole Mucke gespielt. So, ich habe das Gefühl gehabt, auch dort wird es ein bisschen hausiger alles. So, und ich habe mich auch unterhalten mit die Club-Promoter, die haben auch gesagt, House ist relativ groß dort mittlerweile.
Was man ja echt auch sagen muss jetzt bezüglich House ist, dass das in Deutschland eigentlich fast gar nicht funktioniert, oder? Also Deutschland ist, glaube ich, der Markt, wo du mit dem Sound am schwersten tust.
Es gibt ausgewählte Läden, es gibt zum Beispiel Kiesgrube oder sowas in Düsseldorf, wo genau so ein Zeug funktioniert. Ich glaube auch, dass die Afro-House-Bubble in Deutschland immer mehr wächst. Aber ja, Haus generell ist schwierig in Deutschland, ja, würde ich da auf jeden Fall recht geben.
Ja, also Haus und sagen wir Techno oder Haus, was immer da draußen entstanden ist, war in Deutschland schon immer groß, aber nie in kommerzielle Clubs.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, eher das Thema, wo jetzt sagst, okay, EDM, Tech House oder Dings, glaube ich, hat auch den Einzug oder hat es halt in kommerziellere Clubs gefunden, was halt Haus noch nicht gefunden hat.
Mhm.
Oder nie gefunden hat, wie man es sagen möchte.
Mhm. Ja.
Naja, wunderbar. Während du in China warst, hat der Felicia Slash Disco in der Praterstraße gespielt, oder?
I did.
Das hat ja wahnsinnig fett ausgeschaut, Alter.
Voll.
Das war eine sehr, sehr coole Show. Mega Club. Also gefällt mir richtig gut, weil es so, es ist so ehrlich. Da ist einfach eine fette Anlage drinnen. Und sonst nichts. Es ist dunkel, es ist prinzipiell haben sie extrem geile Lichtanlage, die hat leider an dem Tag, wo ich gespielt habe, nicht funktioniert, weil die haben so geile LED, also bewegliche LED-Streifen über dem kompletten Publikum. Das hat da leider nicht funktioniert, aber wir haben zumindest performermäßig hinten, oder es ein bisschen was hat funktioniert, so ist es ja nicht. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, wahnsinnig gute Crowd. Sehr, sehr durchmischte Crowd, auch für Jüngere, die was aber, also die den Sound hart gefeiert haben. Ich muss echt sagen, was die Red Groove Jungs da, also so war die Veranstaltung, hast die Veranstaltung da auf die Füße gestellt haben und halt einfach ein Brand irgendwie erschaffen haben.
Für kurze Frage das, dazu, wenn ich einhaken darf,
bitte.
Glaubst du, ist die Crowd jeden Tag in dem Club so gut oder ist die Crowd von der Veranstaltung, die durch die Veranstaltung kommt, weil sie wissen, was für Sound da gespielt wird? Und
also die Crowd ist wahrscheinlich immer ganz gut dort, aber es ist kein, also soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, vielleicht weißt du mehr, aber es ist ein reiner Veranstaltungsclub. So. Also es gibt außen so ein Bar Lounge-mäßig und der Tag sind noch so Pizzeria-Stuff. Mhm. Aber da ist ja der Eingang dann ein anderer, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Aber sie haben halt quasi eigentlich nur Veranstaltungen oder Veranstalter. Und die sind meines Erachtens sehr gut kuratiert und sehr gut durchmischt. Also da sind verschiedene Veranstalter und glaube ich auch ganz anderes Publikum. Also der Club ist jetzt nicht nur, okay, da gehen wir jeden Tag hin und schauen wir mal, was passiert. Das ist immer so ein Publikum, sondern ich glaube, es ist immer ein anderes Publikum.
Ja, okay. Ja, nice.
Ist das eigentlich jetzt, wenn man so sagt, diese klassische Disco, wie sie früher existiert hat, aller Nachtschicht? Ja, Nachtschicht ist doch eigentlich das Paradebeispiel für das. Da hat es immer ein großes Foyer gegeben, dann hat es den Raum gegeben, wo EDM unter Anführungszeichen und damals Hands Up oder wie man es auch immer nennen möchte, gespielt wurde. Dann hat es noch einen anderen Raum gegeben, wo Stimmungsmusik war. Das ist ja, das hat ausgedient eigentlich, oder? Also das gibt es zwar hier und da nochmal, aber so richtig gut funktionieren tut das eigentlich gerade jetzt im Moment nicht.
Man sagt ja nicht ohne Grund, dass aktuell großes Clubsterben, nennt der Uli das immer, passiert. Und zum Beispiel ja das Watergate in Berlin sogar sperrt jetzt zu. Was in Berlin schon so für, glaube ich, so kulturellen Aspekt schon fast gehabt hat, weil so, ja, Berlin und die Clubszene, denkt man ans Berghain, Watergate und so. Und die sperren jetzt zu mit Ende des Jahres.
Was ich fragen wollte, ist, was wäre eigentlich, wenn diese Clubs zu einer Veranstaltungslocation werden? Das wäre fast, also wir haben einiges zeitgemäßer, oder? Also da gar kein Brand rein tun, so reduziert wie nur möglich diese Location gestalten und dann zu sagen, liebe kreativen Jungen, liebe Veranstalter da draußen, die ihr Szene habt, aufgebaut habt, Teil einer Szene seid, was auch immer, kommt zu uns, veranstaltet bei uns gibt es die Infrastruktur und here we go.
Ich glaube, das wird doch ein
Weg sein. Gib wieder hundertprozentig recht. Das habe ich mir schon, das hat random, aber das hat mein Vater damals schon gesagt, dass sowas eigentlich geil war, wenn du quasi mehr oder weniger leere Location hast, aber halt quasi aus Betreiber auch verschiedene Situationen. Also du kannst jetzt als Veranstalter einbuchen und es sind aber Sachen vorhanden im Club, weiß nicht, Proteste, dort Deko-mäßig hin und her, dass du da, also da auch zusammenarbeiten kannst und dass er da reine Veranstaltungen sind. Also das ist, glaube ich, schon auch die Zukunft.
Mhm. Ja, es gibt ja wunderbare Konzertlocations in Österreich, das muss man sagen, in Salzburg das Rockhaus zum Beispiel, dann in Oberösterreich, in Linz, dem Posthof. Aber ich glaube, die Welt würde mehr von diesen Locations vertragen. Und wenn man jetzt sagt, Clubs gehen nicht mehr so gut, das kann ich nur vom Hörensagen beurteilen, weil ich bin schon lange nicht mehr in Clubs gewesen, um ehrlich zu sein, aber das wäre dann gar nicht so eine blöde Idee. Dann gibt es dort Konzerte und Kollektive und Partys und so weiter. Gar nicht despektierlich gemeint, aber ich habe ja vor ein paar Folgen habe ich darüber gesprochen, dass diese kleinen Events jetzt, dass ich das bewundernswert finde, wie die funktionieren. Jetzt habe ich so das Gefühl, weiß nicht, wie es euch da geht, es gibt da jetzt schon aber 30 Kilo zu viel von diesen Neon-Shield-Partys, oder?
Es gibt schon sehr viel. Durch das, dass es halt ein paar Best Practice gegeben hat oder gibt, glauben halt Leute, dass leichter, also es wirkt vermeintlich leicht, irgendwie eine Party auf die Füße zu stellen. So kommt mir jetzt vor. Und deshalb glaube ich, kommt da jetzt gerade einiges, aber offensichtlich ist Bedarf da, weil sonst waren bei Partys keine Leute.
Ja, das glaube ich auch, ja. Na, man sieht einfach trotzdem irgendwie, wie sie, also das ist meine Auffassung von dem Ganzen, wie sie die Trends irgendwie dahin entwickeln. Und wie du schon gesagt hast, so in Clubs ist nichts mehr los, aber bei den Veranstaltungen ist irgendwie gefühlt immer was los. So, und ich meine, großer Vorreiter natürlich auch der Jan Tobi, findest du nach wie vor irgendwie legendär, wie er das macht. Ich finde, was er da muss, ist, er muss aufpassen, dass er nicht übersättigt. Das glaube ich. Und mittlerweile gibt es Maya zum Beispiel schon so oft.
So. Also wir sprechen von Maya Events.
Genau, ja.
Also Marathon Anta.
Marathon Anta.
Hopfen und Malz. Marathon.
Was?
Ich schaff's nicht.
Lass einfach. M-A-J-A. Anton. Jupiter. Anton.
Fuck, echt.
Genau.
Und alles nur wegen euch, weil ihr jetzt aufnehmen müsst.
Ach, ja. Glaubst du, das ist in einer Stunde besser gewesen?
Fix. Jede Minute macht es besser. Also, das ist toll, was der da macht, definitiv. Aber was meinst du mit übersättigen?
Ja, es gibt ja wirklich viel Meiers. Und ich meine, Österreich ist ja ein kleines Land, sage ich mal, wo du ja relativ schnell einmal in einer anderen Stadt bist. Und ich glaube, dass wenn du das zu viel machst, die Exklusivität von solchen Dingen schwindet und das dann dementsprechend an Reiz verliert.
Mhm. Ich glaube, das ist, das hat was mit einem, gefühlt was damit zum Tor, dass die Partys alle gleich ausschauen. Nicht einmal, dass Maya jetzt vielleicht sogar zu viel macht, weil ich habe jetzt, okay, im Sommer habe ich schon einiges mitgekriegt, aber es gibt halt sehr viel, ich würde es nicht sagen, Kopien, aber Leute, die halt auf dem Trend ein bisschen mitschwimmen und dann wirkt es vermeintlich, dass alles das Gleiche ist und immer ist, so. Weißt du, Mann?
Wisst, was aus meiner Perspektive schon auch durchaus diesen Reiz dieser Sachen ausmacht, ist dieses vermeintliche Illegale. Dass man so ein bisschen fast das Gefühl hat, das ist so Illegal Rave jetzt, oder?
Ja, es ist ein bisschen Rave.
Das macht es halt ein bisschen spannend dann.
War das war sie ehrlich gesagt gar nicht. Also man.
Es ist nicht illegal, das möchte ich jetzt auch dazu sagen. Ich glaube, das kann man sagen.
Ich glaube, es ist einfach die Intimität so, dass es halt einfach klar ist und gewählt so. Und was ich halt nach wie vor auch extrem cool finde bei solchen Veranstaltungen, ist es, dass es gar nicht so sehr ums Line-Up geht, sondern eher die Musik im Vordergrund steht und es auch kleinere Leute der Bühne bietet und eine dementsprechende Stimmung. Das finde ich cool an der Sache, für die Szene. Weil du musst nicht mehr, keine Ahnung, Martin Garrix heißen, damit du nachher dort eine gute Show hast, sondern, keine Ahnung, da spielen ja teilweise Resident-DJs, die einen extrem guten Job machen und dann aber auch eine Stimmung haben, die sie verdient haben.
Ja, bin ich voll bei dir. Das ist ja letztendlich ein Sonntagstanz-Konzept, also da wird das Line-Up generell nicht announced. Weil man halt weiß, okay, das ist halt einfach cool da, go for it oder nicht. Ja, ich spreche jetzt zwar gegen mich aus Solo-Artist, aber ich sage jetzt immer Experience oder Event Experience over große Namen buchen oder generell größere Namen buchen. Ich meine, das spielt alles irgendwie zusammen und so weiter, aber ich glaube, wenn ein Event für was bekannt. Ey, okay, der Vibe passt, das ist super kuratiert. Das ist nämlich auch so eine Sache, was viele Leute vergessen. So, wenn du einen guten Kurator hast, der quasi die DJs aussucht, ob groß oder klein, und du weißt, okay, wenn du zu der Veranstaltung gehst, kriegst du das. Ist ja mit Red Groove genau das Gleiche. Du weißt, okay, das ist eine hausige Veranstaltung, du kriegst einen gewissen Sound. Dann ist gar nicht mehr so wichtig, ob da jetzt es ist jetzt übertrieben, ob da jetzt der Fischer spielt oder ich spiele, aber die Leute wissen halt, okay, geil, ich gehe da hin, weil die Experience haben möchte und nicht, weil ich einen DJ anhimmeln möchte.
Ja, jetzt sagen wir mal, ihr macht solche Events oder habt so solche Eventserien und irgendwann einmal sehnt man sich dann ja nach dem nächsten Schritt, oder? Was kann dieser nächste Schritt dann sein? Was ist denn der Next Step von Neon Shield Events?
Naja, Neon Shield Events, da habe ich jetzt keine Prediction, aber was du halt schon siehst, also zum Beispiel, wenn du jetzt Barcelona nimmst und die Brunch hast die Veranstaltung, weiß nicht, ob euch die was sagt, bucht mittlerweile Fischer, also Riesenheadliner. Die haben halt auch klar angefangen mit so einer quasi Sonntagsveranstaltung, Day-Veranstaltung, und das ist halt mittlerweile zu so einem großen Brand geworden, dass die Festivals machen, dass die international Brunch machen. Das siehst du sofort, dass das ein Brunch-Event ist, das ist ja relativ distinctive Deko und wie das Setup ist und so weiter. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Was in Österreich natürlich super schwierig ist, weil natürlich ja auflagenmäßig wahrscheinlich nur mal viel strenger ist, als wie wenn es jetzt irgendwelche südlicheren Staaten unterwegs ist, also reine Vermutung, aber dass das eigentlich der nächste Schritt ist, oder dass du ein mehr oder weniger organisches Wachstum hast bis zum Tag X und dann musst du in dieses Festival-Business einsteigen, was natürlich ganz viele Hürden, Chancen, aber ganz, ganz große Hürden mit sich bringt.
Also ich glaube, in meinen Augen glaube ich, was der Sinn von solchen Veranstaltungen ist, vor allem bei DJs, die da Veranstalter sind, wie es zum Beispiel der Jean-Philippe ist extremes Community-Building. So, du schaffst eine Core-Audience für den Sound, den du spürst. Du schaffst dadurch eine Core-Community, vor allem lokal, die dir schlussendlich auf lange Sicht helfen werden, deinen Namen nach außen zu tragen. Und ich glaube, dass das schon jetzt vielleicht nicht in der Größe skalierbar ist, aber auf internationalen Level skalierbar ist. Und sie halt nachher, man sich halt nachher so irgendwie durchkämpfen kann und dieselbe Veranstaltung zum Beispiel mal im Ausland macht oder so oder irgendwo hostet oder sowas.
Passiert
und
dann, ja bei ihm schon.
Ja, eben, ja. Und dann halt auch ausländische Community mitgrowt und so. Und also ich glaube, dass das Community-Building schlussendlich einfach ist. Du schaffst eine Core-Audience für den Sound, den du spielen willst. Und das bei, sag ich mal, bei undergroundigeren Genres, die jetzt aktuell nicht unbedingt so der Kommerz sind, so, dann glaube ich, geht's nur so, dass du die Leute findest, die Leute attractest, die den Sound hören wollen, damit du natürlich als Artist auch weiterkommst.
Ja, 100%. Interessante Sichtweise, da hast du sicher recht. Schau mal das gerade an, der Brunch auf Insta, das schaut ja wirklich toll aus. Alter. Extrem hochwertige Produktion, sehr ästhetisch alles.
Aber was einfach geil ist, weiß nicht, ob es das... Ja.
Sorry, correct me if I'm wrong, aber dieses zum Beispiel No Art Festival.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, basically nichts anderes gewesen vorher.
Quasi. Ja, das ist halt, es ist halt huge mittlerweile.
Mittlerweile, ja.
Ja, aber das ist eine reine, also da das ist jetzt ein sehr tiefes Thema, aber die kommen auch komplett aus der Community. Genauso wie es jetzt Brunch ist, aber No Art und halt Another halt als Artist an sich. Auch interessant für die, Manni, weil du baust sowas auf. Du hast halt irgendwie deine Freunde helfen da, keine Ahnung, machen da das for free oder hey, wir reißen uns da jetzt alle zusammen und wir hacken da jetzt 24 Stunden durch, verdienen damals jetzt da einiges nichts dabei, aber die Party war halt Weltklasse, vielleicht haben wir noch mega Content mitgenommen. Wann kommt der Punkt, wo dann so, okay, scheiße, also nicht scheiße, aber so, hey, das muss gezahlt werden, das muss alles genehmigt werden, das ist jetzt kein Community-Ding mehr. Das ist jetzt straight Business.
Also du fragst jetzt mich, wann bei uns der Moment war.
Ja, zum Beispiel.
War eigentlich wirklich genau so. Wir sind befreundete Burschen gewesen, die gesagt haben, also wir haben alle Faszination gehabt für elektronische Musik und die Events und diese Faszination hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr naiv, ungestüm da einfach angefangen haben. Und ja, der Moment, wo dann halt einfach, also die Idee war nie, dass das unser Brotberuf wird. Das war jetzt, man hat sich vielleicht erträumt, dass wir irgendwann einmal damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber es war jetzt nicht so, dass man das für wahnsinnig, also ich habe es nicht für wahnsinnig realistisch gefunden. Der Moment, wo es dann straight Business worden ist, war halt der Moment der großen Schulden und der großen Probleme und wo man dann einfach checkt, okay, das ist leider sehr ernst. Das war jetzt gar nicht so ein organischer Prozess, dass man gesagt hat, so, und jetzt wird das immer größer, sondern irgendwann hat es die Notwendigkeit gegeben, das anders zu gestalten. Wir haben alle gewusst, die Schulden, die wir mit dem ersten Electric Love gemacht haben, die würden wir mit anderen Brotberufen nie wieder aufholen können. Mhm. Das war so all or nothing. Entweder funktioniert das jetzt oder das ist für immer alles Kacke. Und das wäre auch nicht so gewesen damals, jetzt kann man darüber reden, dass wir in Konkurs gegangen wären und dann hätten sie ein halbes Jahr die Leute das Maul zerrissen drüber und dann wäre es wieder vergessen, sondern ich glaube, wir haben da schon Dinge getan, die strafrechtlich relevant waren. Das war uns nicht bewusst, aber so, was die Konkursverschleppung, Gläubigerbevorzugung, da gibt es schon ein paar Themen, die dann, glaube ich, noch aufs Tableau gekommen wären. Also ich glaube, die Probleme, die wir gehabt hätten, wenn das in die Hosen gegangen wäre, die wären wir ein Leben lang nicht mehr losgeworden. Und ja, wenn das jetzt so ein kleines Ding ist, wo man nicht gleich alles auf Quarten setzt, sondern sagt, okay, wir machen das jetzt in einem sehr kleinen Rahmen, einfach deswegen, weil wir es gern machen. Und dann kommt nicht diese wirtschaftliche Notwendigkeit aus einer Not heraus. Ja, dann ich nehme mal an, dass die halt irgendwann einmal gecheckt haben, dass sie da einen ganz elementaren Wert kreiert haben mit ihren Events, ob das jetzt diese Brunch-Serie ist oder nur Art, was auch immer. Die haben dann, glaube ich, schon checkt irgendwann einmal, dass sie beliebt sind bei großen Künstlern auch, dass vielleicht sogar große Künstler sagen, ich würde gern bei euch spielen. Ja. Man hat ja dann schon ein bisschen ein Gespür, ob Sachen funktionieren und was für einen Wert man da geschaffen hat und ja, geil eigentlich. Das ist Wahnsinn, was da passiert und es heißt ja so oft, Dinge funktionieren nicht mehr und die ganze Branche ist in der Krise und so weiter. Ja, das sind die, wahrscheinlich sind dann auch so Clubs in der Krise, die halt einfach im Nachtschichtstil nach wie vor am Freitag die Prosecco Night haben und am Samstag kriegen alle mit dem Sternzeichen Steinbock das Wodka Bull um einen halben Preis. Das ist ja jetzt so überholt. Also ich glaube, das klingt immer so ein bisschen, als wären äußere Einflüsse jetzt schuld dran, dass das nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, vorrangig sind da jetzt nicht die äußeren Einflüsse dran schuld, sondern schon eher, wie da Innovation behandelt wird, wie weit man sich ja weiterentwickeln möchte. Ich meine, jetzt lade ich mich weit aus dem Fenster, jetzt werden mich ein paar Leute dafür hassen wahrscheinlich, aber wenn man sich anschaut, da gibt es eine Vereinigung, die heißt Deutscher Diskothekenverband, Verbund, irgendwas, keine Ahnung, da treffen sie sich dann und dann siehst du halt irgendwie so, ja, dann siehst du ein Foto von 10 Typen, die da bei der Convention sind, alle um die 60, stehen da mit ihrem Camp David Polo-Shirt und reden drüber, ob Social Media nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Es ist halt, ja, schon ein bisschen ausgemacht, oder?
Gib ich da 100% recht, aber weil es ja so lange so gut gegangen ist. Die haben sehr lang sehr viel Geld verdient. Und wollen es halt nicht wahrhaben, dass sie da jetzt gerade grundlegend was ändern. Dann auch, das ist jetzt natürlich auch äußerer Einfluss, aber Generation Corona, die nicht 3 Tage die Woche einfach fortgehen hat müssen oder in dem Fall nicht dürfen hat, damit sie irgendwie Leute kennenlernt. Das Internet hat sie vervielfacht. Das Leben findet zu einem großen Teil online statt. Die Leute wollen nicht mehr nur 8-15 Sachen haben oder dreimal die Woche selber. Erstens mal ist ein Kaufkraftunterschied da, ist so.
Ja.
Was früher viel leichter gegangen ist, geht halt jetzt nicht mehr.
Das ist ein äußerer Einfluss, das muss man jetzt schon sagen. Ja. Die Wirtschaftslage hat jetzt nicht die Diskothekenbranche zu verantworten.
Nein, also. Nein, schon klar. Aber das deshalb glaube ich, dass da viel, wahrscheinlich ja viel in Österreich und auch wahrscheinlich viel in Deutschland so klassische Diskotheken, die es einfach viel zu lange nicht wahrhaben wollten und weil halt auch echt wahrscheinlich auch viel Geld drinnen steckt, wenn man sich jetzt denkt, okay, dann war halt irgendwann einmal so der Trend, ja okay, wir brauchen wie die Superclubs, wir brauchen die fettesten LED-Walls, weil das, ab dann kommen wieder alle. Können wir erinnern, wie auf die Flyer oben gestanden ist, das fette LED, also das
LED-Wall war ein Verkaufsargument, so auf Sachen oder Pyro und solche Sachen. Und das hat sich halt einfach komplett verändert, weil in unserer Generation, okay, bin there, done that, habe ich gesehen. Also LED-Wand flasht mich null mehr. Kann ich mich noch erinnern, war einmal das Geilste. Kann ich mich noch erinnern, wie wie hat der Dubstep-Artist jetzt geheißen, der die ärgsten Visuals gehabt hat?
Excision,
danke. Wo wir auch im Team Electric Love Dogs ist es also, Alter, was ist das? Wie arg ist das? Wir brauchen das. Warum ist das so arg und so weiter? Natürlich bildet es immer noch einen großen Teil von einer Festival-Show, aber in einem Club, weiß ich nicht, ist für mich kein Verkaufsargument, dass ich da hingehe.
Mhm. Schaut euch an, Boiler Room. Das ist auch basically minimalistisches Setup. Mhm. Es geht um die Musik, es geht um die Vibes.
Ja, also du hast aus der Außenperspektive ja die Möglichkeit, dass du recht gut eigentlich feststellst und verifizierst, was da schief geht. Für mich ist das bei der Clubszene ziemlich deutlich, wo ich weit mehr involviert bin natürlich bei Festivals, tue ich mir dann schon aber schwerer. Mhm. Wenn ich mir Festivals anschaue in Deutschland, die nicht gut verkaufen und da meinen ersten Blick drauf wage, konnte ich dir jetzt nicht gleich sagen, was die falsch gemacht haben und so. Das ist gefährlich. Da habe ich immer ein bisschen Angst davor, dass irgendwann die Festivalbranche auch betroffen ist von dem und wir ewig das Server machen alle miteinander und überhaupt nicht checken, dass das gerade gar nicht mehr so geil ist. Also man muss sich dann Server wahrscheinlich immer hinterfragen, als Künstler, als Veranstalter, als Clubbetreiber. Sie echt, und die gefährlichsten Momente, so wie du gesagt hast, Felice, da ist viel zu viel Geld verdient worden. Was heißt viel zu viel? Da ist sehr viel Geld verdient worden und das sind wahrscheinlich die gefährlichsten Momente. Der Erfolg ist, glaube ich, echt eine ganz gefährliche Sache dann. Du verdienst gut, du denkst, das passt ja eh alles, es läuft wirtschaftlich gut. Und das sind die Momente, glaube ich, wo man dann immer wieder nur mal drauf schauen muss und immer wieder mal sich selber auch wieder dazu zwingen muss, dass man Sachen erneuert, dass man neue Ideen hat, dass man
nicht immer selber
tut, dass man sich was traut, ja. Und auch was riskiert, genau so. Weil ich meine, für uns oder für mich war damals, weil du das ja vorhin angesprochen hast, die Gründung vom Electric Love, es war ein Selbstverständnis, was da passiert. Jeder von uns, oder zumindest in meinem Kopf, war völlig klar, wie das abzulaufen hat. Ich habe von Anfang an gewusst, die Kommunikationssprache ist Englisch. Wir brauchen einen Native Speaker, wir brauchen eine Stimme, die fürs Electric Love steht, so ein Sound-CI. Ich habe genau gewusst, was da jetzt an Artists spielen sollen und welche nicht. Die Grenze war für mich sowas von eindeutig. Und jetzt tut man sie dann schon schwerer, weißt? Und jetzt macht man dann vielleicht einmal Dinge, wo man sagt, ja, naja, aber der verkauft ja Stadion aus oder Halle oder was auch immer. Seine Shows funktionieren oder ihre, ja, passt nicht ganz zum Festival, aber wenn der verkauft, ja, dann bucht man es halt oder bucht man. Also das ist halt genauso dieser Shift, der da passiert und der es halt gefährlich macht. Also ich mache da keinen Hehl draus, dass ich mir da oft auch in Bezug aufs Electric Love selber noch einmal Gedanken mache und mir denke, was müssen wir jetzt eigentlich tun, dass wir uns weiterentwickeln? Wie können wir auch sicherstellen, dass das lang funktioniert? Wann bin ich aber auch der Falsche dafür? Das zu erkennen, ist ja auch ein ganz harter persönlicher Prozess. Zu merken, dass man vielleicht Dinge nicht mehr so gut kann, wie man es mal konnte. Das ist ja für einen Sportler genauso hart wie für jemanden, der in der Wirtschaft arbeitet oder als Künstler unterwegs ist. Das ist schon nicht so einfach. Ich meine, bei mir ist es jetzt so, es gibt das Unternehmen, es gibt die Marke, das hat ja alles irgendwie einen Wert, der ohne mich funktioniert. Also irgendwann einmal, Electric Love soll uns alle überleben, das ist mein großer Wunsch. Aber beim Künstler ist es ja auch wieder schwierig, wenn man jetzt sagt, okay, zum Beispiel Tobi, wenn du jetzt sagst, ja, Tobi Romeo, das kann ich nicht sagen, das ist die Marke, das ist der Wert und ich ziehe mir jetzt da zurück und das sollen jetzt andere machen. Das bist ja du. Das ist schon nicht so leicht. Aber ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ich glaube, also mein Empfinden ist bei euch zwar, dass ihr euch zumindest in Bezug auf euer Künstlerpseudonym nichts vormacht, sondern ihr sehr reflektiert seid und sehr ehrlich zu euch seid und ganz, ganz authentische Ziele verfolgt, die auch nicht ganz unrealistisch sind und ein bisschen träumen und ein bisschen weiterentwickeln. Das ist so eine gute Mischung dann.
Ja, komplett. Also da gebe ich dazu 100% recht. Aber nur mehr um auf das Trauen einzugehen, dass du, weil du hast ein gewisses Stammpublikum auch vom Festival. Und mit diesen Aktionen, weiß ich nicht, was Neues ausprobieren, mal Hip-Hop, vielleicht eine Stage, die was ein bisschen undergroundig ist und so weiter, die für die nicht 20.000 Leute ein Ticket kaufen, logischerweise. Aber du eröffnest da einfach eine neue Zielgruppe, beziehungsweise eine, die sie in dem Fall nur mehr verstanden hat, die zwar auf dieses EDM gegangen ist, aber sagt, ja, eigentlich ist es nicht so ganz meins. Und dann halt so, hey, cool, die hören so ein bisschen drauf oder hey, die probieren das aus. Ich glaube, dass das Community das aller Wichtigste ist. Und ich glaube, deshalb funktioniert der Electric Love besser wie andere Festivals. Das mag jetzt despektierlich as fuck klingen, aber letztendlich sind wir Salzburger Bauern. De facto. Wir. Insgesamt. Wir sind keine Kosmopoliten, die jeden Tag nach Miami chatten und uns das und das und das. Aber so ehrlich sind wir halt auch mit unseren, nennen wir es jetzt Fans oder mit unserer Community. Mit uns kann man sich ganz normal unterhalten. Und deshalb, glaube ich, fühlen sich viel Besucher vom Electric Love auch mit uns mehr verbunden, als wie mit einem Festival, das vermeintlich abgehoben ist oder in der Kommunikation nicht so nahbar ist letztendlich. Und das ist meines Erachtens extrem wichtig. Merkt man ja bei Social Media Posts. Oder hat man zumindest auch viel gemerkt, dass, falls da mal irgendwie was Negatives, weil es gibt genug Trolls, die unterwegs sind und so weiter. Und du merkst aber dann so, dass die Community unter sich regelt, hey, so ist es nicht, pass auf,
das stimmt. Ist,
die Regeln des Server. Ja. Und das ist das Allergrößte, was du schaffen kannst. Weil das schafft kein, ich sage jetzt einmal, L'Oreal, dass wenn einer sagt, weiß nicht,
Eyeliner-Scheiße.
Ja, genau, Eyeliner-Scheiße, dass 40 unbezahlte andere Menschen sagen so, bei mir ist das so und so und du verwendest das irgendwie falsch und wir sind jetzt da schon seit 40 Jahren dabei. Also das ist, ich glaube, das ist die direkte Kommunikation und auch das Community-Management. Also auch dieser ganz frühe Einfluss von die Ambassadors. Meines Erachtens, also ich habe das vorher nicht kennt, dass das Ambassadors Game hat oder gibt, die war halt quasi dieser Schnittpunkt zwischen Kontaktpunkt zwischen Festival und Crowds an, die da ein bisschen moderieren. Also
Stimmungsbarometer eigentlich, ja.
Genau,
das
ja.
Es mit, ja.
Voll,
das sind halt Namen, voll. Sagen muss,
ja.
Das, also ich gebe da voll recht, Mut ist eine ganz wichtige Sache, nur jetzt zu erkennen oder neue Sachen auszuprobieren, da besteht schon eine ganz große Gefahr, dass das alles zu opportunistisch rüberkommt. Weißt, nur als Beispiel jetzt, wenn ein Club merkt, okay, ein Clubbetreiber hört von wem, ja, da geht's jetzt voll ab in der Szene und die Szene ist jetzt voll da, dass der halt sagt, na okay, dann ab jetzt nächste Woche Freitag machen wir das, weil das darf man halt echt auch nicht unterschätzen. So eine Szene oder so eine Community, die besteht, die funktioniert, die kannst du nicht so leicht für deine Belange nutzen. Das musst wirklich ehrlich mahnen. Du musst mit denen super sensibel umgehen. Du darfst nicht denen das Gefühl geben, weil ich jetzt meine Bude wieder voll füllen möchte, mein Club, oder weil ich mein Festival wieder besser verkaufen möchte. Deswegen gebe ich euch von dem ein bisschen was und dann kommt's und das ist alles nicht ernst gemeint. Sondern da sollte man wirklich nicht den Fehler machen, dass man das zu oberflächlich angeht, sondern wahrscheinlich zuerst sogar ein bisschen, bevor das beginnt, in diese Szene reindiven, sich das anschauen, analysieren, dass man diese Leute auch versteht und dann wahrscheinlich sehr die richtigen Protagonisten herholt. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt so zurückversetze in die Situation, wie Teenager war, 15, 16, 17, ich war so unheimlich fasziniert von all diesen Dingen, die da in der elektronischen Musik da waren, die in der Clubszene passiert sind. Ich war so ein Fan von all dem und wenn mir damals wer die Verantwortung geben hätte für einen Abend oder mir da teilhaben hätte lassen, ich sage jetzt selbstbewusst, ohne arrogant zu klingen, ich hätte einen Mörderjob gemacht, weil ich so geliebt habt das alles. Und ich glaube, das ist aber ganz ein wichtiger Punkt, auf die neue Generation zu setzen, Vertrauen zu haben in Leute, die da jetzt, die müssen nicht immer nur jung sein, aber natürlich, vor allem leben wir ja von den Jungen, bei all dem, was wir machen da, ob es Festivals sind, ob es Clubs sind, aber stellt euch mal vor, da würden jetzt Clubs, etablierte Clubs, einfach Teenager, die mit der ähnlichen Leidenschaft da das alles beobachten, wie wir das damals gehabt haben, Verantwortung geben. Wie schön war das eigentlich auch dann, dass da zwischen Generationen gut zusammengearbeitet wird. Und es gibt ganz viele Dinge, die die etablierten Clubbetreiber weit besser kennen und wissen aufgrund ihrer Erfahrung, die die Jungen noch nicht wissen. Aber das ergänzt sie ja dann eh wunderbar. Also da, das ist schon, finde ich, ein wichtiger Appell auch, dass man junge, ruhiger, mal mutig Verantwortung geben darf. Das gehört ja auch zum Mut dazu eigentlich. Das,
genau, so ist es.
Muss man sagen.
Ja.
Ja, meine Lieben, ich muss zum Brunch, lustigerweise. Ja, ist tatsächlich so. Das ist in München ein bisschen was anderes wie in Barcelona.
Ja.
Weißwurst und eine halbe.
Ich werde schauen, dass ich das Nixon nicht gut über die Bühne bringe. Eine Sache wollte ich euch nur sagen, so unter uns Männern. Ich habe jetzt, das klingt jetzt ein bisschen, als wären wir so Lady Talk, die Influencerinnen, die sich austauschen zu Make-up-Tipps. Aber ich habe tatsächlich einen Kosmetik-Tipp für euch, weil ich habe mir gedacht, das möchte ich teilen. Ich laboriere ein bisschen an dem Problem, dass ich immer weniger Haare habe. Also ich merke das so richtig. Gell? Also eine Zeit lang ist es ja so, dass man da immer auf dem Waschbecken sein, bicken die Haare drauf nach dem Föhnen und man denkt sich, ja, mei, du wird schon gut gehen, habe ja noch genug davon. Und jetzt merke ich aber schon so richtig, wenn ich durchfahre und wenn ich sie style, dass das einfach echt schon zu wenig ist. Und jetzt habe ich was entdeckt. Haarpuder. Kennst du das?
Ja, ja, das ist voller Macht.
Ja.
Ja, aber nein, das funktioniert so, so geil.
Streuhaar, oder? Streuhaar quasi, oder?
Das musst du so auch wie. Nein, das ist das nicht, um Gottes Willen. Nein, also ich tue mir jetzt keine unechten Haare draufstreuen, sondern das ist weißes Puder und da kriegst du voll das Volumen in die Haare. Bin so happy.
Also so statt am Wachs oder sowas. Also du stylst das dann mit dem, oder wie?
Ja. Seitdem ich das entdeckt habe, bin ich richtig gut drauf. Na, Istanbul muss noch warten, das habe ich jetzt verschoben. Ja, Felice, dir ist das alles nicht so wichtig, gell? Du.
Nein, es ist ganz ehrlich, das ist mein Charakter, fängt ab der Nasenspitze erst an.
Wenn Haare so wichtig waren, dann darfst du dann nicht am Arsch wachsen.
In oder diesem Sinne. Kappal weiter runterziehen. Ja.
Wenn Haare so wichtig waren, würden sie dann nicht am Arsch wachsen.
Ja.
So, guter Sager. Ja, chinesische Weisheit.
Das ist das mitgenommen aus Wuhan. Ich schaue jetzt ein bisschen weiß-blaue Geschichten.
Ja, und genieße es und bis bald.
Over
and out.
Dieser Podcast wird produziert von Buzzbutter, a Brand Entertainment Studio.